Bevor wir gleich mit der heutigen Episode beginnen, möchte ich euch heute unseren neuen Werbepartner doku.com vorstellen. Ihr kennt es, in so einer Gründungsphase, da hat man ganz viele Themen, die man irgendwie beachten muss. Und eins ist sicherlich auch das Thema Recht. Also, wie kann man sich da rechtssicher fortbewegen, wenn man Webseiten erstellt, wenn man Verträge aufsetzt, etc. etc. Da kann doku.com eine gute Hilfe sein, denn es gibt über 70 automatisierte Vorlagen für Rechtsdokumente. Und diese Vorlagen sind von deutschen Rechtsanwälten erstellt und werden laufend aktualisiert. Es gibt zudem auch unbegrenzte elektronische Signaturen und Cloud-Speicher, der zur Verfügung steht. Inzwischen hat doku über 170.000 Nutzer und über 40.000 Unternehmenskunden. Und die Preise dafür sind überschaubar und transparent, denn es geht schon mit dem Starterpaket für 29 Euro im Monat los. Und es gibt natürlich auch eine kostenlose Testversion. Ich packe euch den Link zu doku.com in die Shownotes. In dem Sinne, viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo und herzlich willkommen im Cypreneur Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee übers Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cypreneur Podcast. Ich habe heute einen Live-Podcast hier für euch. Der hat das Thema Buch und Business. Und dafür habe ich mir zwei Gäste heute eingeladen, die hier mit mir sitzen. Und das ist einmal die Sabilil und einmal der Bernhard Kallhammer. Und wir werden heute uns diesem Thema Buch und Business eben annähern und mal schauen, was sich dahinter eigentlich verbirgt und was das vielleicht auch für das eigene Business, wie gesagt, für die eigene Gründung, für die eigene Story auch tun kann. Aber bevor ich jetzt zu viele einleitende Worte verliere, möchte ich euch erstmal herzlich begrüßen und ich würde jetzt euch bitten, damit unsere Zuhörer, die jetzt nicht live dabei sein können, sich auch so ein kleines Bild machen können, dass ihr euch nochmal ganz kurz vorstellt. Und wir fangen jetzt mit der Sabi an und dann geht's weiter mit dem Bernhard.
Dankeschön. Also ich bin die Sabi Liebel, komme aus München und bin ein bisschen zu kreativ. Ich mache eigentlich Social Media bei einem Immobilienmenschen und hatte eigentlich immer so diesen Drang zu schreiben, aber kreativ schreiben, absurd schreiben, lustig schreiben. Und naja, dann kam halt die Pandemie und ich habe mich hingesetzt und fürs Jahr 2021 hatte ich eben dieses Ding auf der To-Do-Liste Roman schreiben und habe quasi alles an Buchschreibetipps konsumiert, was Internet da hatte. Und I think that's the reason why I'm here, so ungefähr. Ich mache jetzt noch Copywriting, bin nebenberuflich Autorin und ja, meinen eigentlichen Job mache ich so Teilzeit und alle anderen kreativen Sachen mache ich so on the side. So, genau.
Hi, mein Name ist Bernhard Kallhammer und ich bin ein Teil von Geschichten, die verkaufen. Die Personen, die heute hier live dabei sind, haben unser Buch ja da liegen, Mehr Erfolg mit Business Storytelling. Dieses Buch haben wir im Eigenverlag rausgebracht und ich bin einer von beiden, die sich um das Thema Business Storytelling, Content Marketing und Copywriting kümmern, mit dem Uwe von Grafenstein zusammen. Wir machen mittlerweile seit mehr als 5 Jahren Geschichten, die verkaufen und wir bringen Unternehmen, Unternehmern, Selbstständigen bei, wie sie mit guten Geschichten mehr Kunden und mehr Mitarbeiter gewinnen und das Ganze auf digitalen Medien, aber auch im echten Leben physisch. Davor habe ich verschiedene Sachen gemacht, also von einem Podcast, wo ich auch den Peter kennengelernt habe. Startup Hacks hieß der, ist schon lange her, es war 2017?
Ja, sowas.
2017. Und aus diesem Podcast ist damals ein Buch entstanden mit einem Verlag. Also ich habe 2 Bücher rausgebracht, was ganz spannend ist und ich glaube, ich kann euch da heute ganz gut die Sichtweisen mitgeben, wie das Ganze ist, wenn man ein Buch mit einem Verlag rausbringt, auch als Business Case, nicht nur einfach, weil man ein Buch rausbringen möchte und warum man ein Buch rausbringen sollte, wenn man es zur Lead-Generierung, also wirklich, um damit Umsatz zu machen, fürs eigentliche Business rausbringen sollte. Und das würde ich heute mitbringen und da können wir jetzt gerne drüber quatschen.
Ja, bevor wir jetzt quasi reinsteigen in die Bücher an sich, würde mich natürlich interessieren, nochmal diese Momente. Bei dir sind es ja 2 gewesen sozusagen, Bernhard, wo du Bücher geschrieben hast oder Bücher auch veröffentlicht hast. Bei dir bisher 1 Buch. Aber was waren so die entscheidenden Momente, vielleicht zu sagen, ja, ich brauche jetzt überhaupt oder ich möchte überhaupt ein Buch veröffentlichen? Was war euer Antrieb dahinter? Vielleicht fangen wir jetzt mit Bernhard an.
Also mein Antrieb war von der Story her, ich saß damals tatsächlich in Kapstadt in Südafrika. Ich bin begeisterter Wellenreiter und hatte damals schon den Podcast Startup Hacks. Und damals war die Podcast-Bubble noch ein bisschen kleiner, als sie heute ist. Also du hattest einfach weniger Hörer, also einfach eine kleinere Zielgruppe. Und mein Ziel war es damals, den Podcast-Content zu nutzen, um eine breitere Zielgruppe mit meinem Thema, eben mit Growth Hacking war damals mein Thema oder es ist heute immer noch ein Teil davon, zu erreichen. Und dann war eben der Gedanke, ein Buch rauszubringen, weil der Content ja schon besteht. Also ich hatte den Content schon auf Podcast-Ebene, also ein Audioformat, und habe mir dann gedacht, hey, warte mal, ich nehme diesen Content, baue eine Dramaturgie rein, pitch das an einem Verlag, habe ja schon auch eine Reichweite aufgebaut mit dem Podcast. Das waren damals eben auch in der Startup-Szene, er war ganz gut vernetzt. Ich glaube, ich hatte damals 50.000, 60.000 Abonnenten so roundabout. Also es hat ganz gut funktioniert. Aber es war damals die Grundlage, eben diesen Business Case für den Verlag aufzusetzen. Weil der Verlag natürlich, wenn du mit einem Buch oder mit einer Buchidee an den Verlag rangehst, dann denkt der sich halt, okay, warte mal, das ist ein neuer Autor. Wie groß ist die Chance, dass, wenn ich jetzt in Vorleistung gehe, dass dieses Buch sich verkauft und ich das refinanzieren kann? Und wenn du natürlich mit einer eigenen Reichweite kommst, wie mit einem Podcast, dann hast du eine gute Chance, dass du einen Deal mit einem Verlag bekommst. Und so ist es dann entstanden. Und ich habe im Endeffekt den kompletten Content geupcycled. Also es war kein einfaches Recycling, sondern wirklich nochmal besser gemacht. Also die Interviews genommen, einen roten Faden reingebracht, eine Dramaturgie reingebracht, dass es auch ein Thema hat, im Endeffekt diese Interviews. Und daraus ist dann Startup Hacks, Gründe verraten, was sie wirklich voranbringt, rausgekommen in 2019 mit dem Redline Verlag. Das war der Antrieb. Und so ein Produkt, also so ein Buch in der Hand zu halten, ist natürlich auch was Geiles, wenn du immer digital unterwegs bist, digitalen Content machst und auf einmal hast du die Möglichkeit, etwas Physisches rauszubringen, das nochmal die Leute, vielleicht die Menschen anders abholt, das wirklich da liegt auf dem Tisch, bei ihnen im Bücherregal, hat nochmal eine ganz andere Wirkung.
Also bei mir war es eben die Pandemie, und aber eigentlich auch schon der Wunsch, dass ich schon immer schreiben wollte. Und letztendlich die ganzen Schreibhacks, die ich bei YouTube mitbekommen habe oder halt aufnehmen durfte, da war dieser eine Hack, schreib, worüber du was weißt. Und dann ist die Themensuche einfach bei mir selbst und worüber ich selbst ein Buch schreiben möchte. Und was mich zu der Zeit, aber halt auch schon ein bisschen länger krass genervt hat, war einfach, wie man mit Single-Frauen umgeht. Und das wird immer so als schlecht dargestellt wird. Und weil Frauen brauchen einen Mann und den ganzen Quatsch. Und ich habe mir gedacht, nee, also man kann auch das super lustig machen, dass Single-Frauen halt ein richtig geiles Leben haben. Und so ist halt dieser Moment gekommen. Also es war so Pandemie, schreiben lernen und Leuten erklären, dass ich cool bin, und das ist dann so zusammengebastelt.
Und dann gab es ja, ich weiß gar nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war bei euch, für die Art, wie ihr ein Buch rausgebracht habt im ersten Schritt. Das war der Sound.
Live-Podcast.
Genau, da ging es jetzt ab natürlich, das war der Einspieler, weil jetzt kommen wir an die richtig spannenden Sachen. Es gab natürlich dann die Frage, sicherlich, die ihr euch gestellt habt, wie bringe ich so ein Buch raus? Ne? Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Bei dir, Bernhard, war es der Verlag im ersten Schritt, an den du dich gewendet hast. Bei dir, kann man schon ein bisschen vorwegnehmen, war es der Selbstverlag. War es euch immer schon so klar, wie ihr das Buch veröffentlichen wollt, oder war das, hat sich das ergeben sozusagen?
Okay, Storytime. Ich habe mit 20 schon mal ein Buch geschrieben und das war, also ich dachte, ich bin genial, aber ich habe es jetzt auch vor kurzem nochmal gelesen, es war unglaublich schlecht. Aber das Ding ist, ich habe dieses Buch genommen und ich dachte mir so, Sabi, bist du cool, oh mein Gott. Und ich habe dann natürlich, ungefähr in dem Humor ist auch mein Buch, also just saying, falls jemand noch ein Ostergeschenk braucht. Nee, aber ich habe das Buch genommen und ich habe es eben an Verlage geschickt, die solche Skripte annehmen. Und ja, also man will es nicht, aber es war halt auch vor 10 Jahren und so. Und ich habe eigentlich so viele Absagen bekommen, dass ich dadurch emotional zerstört war. Und ich bin gesagt, nee, nie wieder, okay. Und ja, also dieses Self-Publishing, wie das jetzt aufgebaut ist, ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, 2021. Und es war komplett übersichtlich, ich habe mich total verliebt. Da war eigentlich in diesem Denkprozess war dann schon diese Entscheidung.
Bei mir war es tatsächlich damals der Fall, dass ich mich an den Verlag gewendet habe. Ich hatte einen Buchagenten über Kontakte, der wurde mir zugespielt, was für mich natürlich ein gutes Standing war, weil ich dann mit ihm zusammen dieses Skript entwickelt habe und auch mal die Outline runterschreiben konnte und dann auch die Möglichkeit hatte, an große Verlage zu pitchen. Und am Ende wurde es dann der Redline Verlag hier in München. Und bei mir war es eigentlich klar, dass ich das im ersten Schritt mit einem Verlag machen möchte, weil mein Hintergrundgedanke war, mich zu positionieren durch dieses Buch als Experte in dem Bereich. Und wenn du halt ein Buch mit einem Verlag rausbringst, zahlt es halt extrem auf den Expertenstatus ein. Das würde ich auch immer empfehlen. Also wenn jemand als Consultant unterwegs ist, das war ich damals, und ich erkläre euch auch gleich, warum ich das Ganze gemacht habe, weil für mich war es ein kompletter Business Case. Ich hätte nicht einfach nur ein Buch geschrieben, weil ich es cool fand, ein Buch zu schreiben, sondern für mich war das damals schon ein Funnel, also wirklich, um Leads zu generieren, neue Beratungskunden. Und das Wichtige war dann, den Verlag zu gewinnen, mit dem Verlag das umzusetzen und dann am Ende in den Buchhandlungen zu stehen, weil das ist halt das, was der Verlag macht. Vermarktungsseitig, er bringt dich in die Buchhandlungen. Und zwar deutschlandweit, egal ob es Hugendubel ist, egal ob es Thalia ist, du stehst in allen Verlagen. Ob sich das Buch dann verkauft, das ist dann die andere Frage, weil da stehen halt sehr viele Bücher und am Ende ist immer der Autor fürs Marketing verantwortlich. Wisst ihr, der Verlag hat halt begrenzte Kapazitäten. Du bist eh ein neuer Autor. Die Chance, dass dieses Buch und auch noch in einem sehr nischigen Bereich halt durchstartet, das ist jetzt kein, wie in deinem Fall, ein Roman, das halt sehr viele anspricht, sondern halt etwas Nischiges, spricht schon eine kleinere Zielgruppe an, Startups, hat dann noch dieses Thema Growth Hacking. Also es ist schon alles sehr limitiert am Ende. Aber dein Job ist es dann als Autor, sich darum zu kümmern, in die Vermarktung zu gehen. Und die Werbetrommel zu trommeln, wirklich eine komplette Strategie dir einfallen zu lassen. Wie schaffst du es jetzt, eine Launch-Strategie, eine Pre-Launch-Strategie, also im ersten Schritt hinzukriegen, damit du möglichst viele Erstkäufer hast, damit du halt in die Charts reinkommst am Anfang, weil das ist halt wichtig, um dort zu landen, wahrgenommen zu werden, in die Bestsellerlisten. Und ich habe es damals geschafft, eben weil ich mein ganzes Netzwerk aktiviert habe. Ich hatte halt den Podcast und das war halt mein wichtigstes Tool damals, in meiner Nische auf Platz 1 bei Amazon dann zu kommen. Nur für kurze Zeit, das hat nicht lange gehalten, weil da natürlich der Wettbewerb sehr groß ist. Aber du hast halt diesen Screenshot-Moment, den du halt screenshottest und dann Marketing übers Marketing machst, ganz klar. Und dann halt versuchst, immer wieder halt über den Podcast, über alle Tools, die du hast, dieses Buch abzuverkaufen. Aber so behind the scenes, so als Info, das Businessmodell mit einem Verlag, ein Buch rauszubringen, ist kein Businessmodell. Da verdienst du kein großes Geld. Du bekommst als Erstautor ein paar tausend Euro. Im besten Falle, wenn du einen guten Deal raushandelst und einen Agenten hast, bekommst du ein paar tausend Euro upfront in Vorleistung. Und dann hast du halt eine Kommission, die du pro verkauften Buch und Hörbuch etc. bekommst. Aber das ist alles, das schlägt nicht wirklich zu Buche. Was wichtig ist, wenn du ein Buch rausbringst und eben als Consultant, als Berater unterwegs bist, dass das halt auch so aufgebaut ist, dass es am Ende dafür sorgt, dass du neue Kunden generierst. Dass es, wie die Amerikaner sagen, eine $5 Business Card ist. Das drückst du jemandem in die Hand und ist nicht wie die Visitenkarte, die verschwindet dann irgendwo, sondern die ist in der Hand, die bleibt auf dem Tisch, die ist im Bücherregal, er liest rein und im besten Falle meldet er sich dann, weil du ihm in dem Buch vermitteln konntest, die Dienstleistung, die dieser Mensch anbietet oder sein Fachwissen ist genau das, was ich gerade brauche. Und er kommt dann über das Buch auf dich zu und engagiert dich dann als Berater, wie es in meinem Fall damals war.
Vielleicht noch die Sicht aus der Fachbuch, von einem, wir haben ein Fachbuch veröffentlicht, da war es zum Beispiel nochmal ein ganz anderer Case. Also es war so Anfang Corona-Pandemie und uns hat es sowieso schon genervt. Also wir haben das jetzt schon 3 Jahre gemacht gehabt oder 4 Jahre sogar als Sidepreneur. Wir haben über nebenberufliches Gründen viel gesprochen. Wir haben viele Events auch gemacht, so wie heute eben. Und es war trotzdem nicht greifbar, wie ticken jetzt diese nebenberuflichen Gründer und Gründerinnen eigentlich? Was macht die besonders? Ist es jetzt wirklich so eine kleine Nische, wie jeder denkt? Oder reden wir da eigentlich über eine super spannende Art, überhaupt in die Gründung zu kommen? Also ob das dann nebenberuflich bleiben muss, ist ja die eine Sache. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass 60% der Gründer und Gründerinnen vorhaben, in die Vollzeitgründung zu gehen danach. Also durchaus sehr spannend, einfach das auch zu fördern, um mehr für die Gründerszene in Deutschland zu tun. Auf der anderen Seite, und das sieht man auch so ein bisschen im Publikum, heute ist es auch fast die Hälfte der Gründungen werden durch Frauen angestoßen. Und das ist ja auch deutlich höher nochmal als in dem Case der Vollzeitgründung. Und diese Unsicherheit zu haben, über was man eigentlich spricht, und das wird dann halt immer eingezweifelt, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einmal so den Deckel drauf, schnappen uns einen Professor, den Sebastian Pioch, der war auch schon im Podcast zu hören, machen eine coole Studie dazu und breiten diesen Case einmal komplett auf, damit, wenn wir auf Leute zugehen, wir auch, egal ob es die öffentliche Hand ist, ob das andere Unternehmen, ob das Initiativen sind, damit wir auch einfach zeigen können, worum es geht. Und da ist es sicherlich auch kein Business Case. Und das ist, glaube ich, die Überleitung, die wir jetzt mal machen wollen, wie daraus vielleicht ein Business Case werden kann. Weil zum Beispiel interessanterweise bei uns, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dann habt ihr mehr Redezeit danach, sind es 50 Cent, was man an so einem Buch verdient. Also daher, da muss man schon sehr viele absetzen, damit das interessant wird. Lasst uns als erstes mal jetzt in diesen Case springen des Selbstverlags, wie das überhaupt funktioniert, und dann gehen wir gerne in den Verlag. Und dann finde ich das nämlich auch noch spannend, weil dann würde ich auch gleich mit deinem neuen Buch, Bernhard, noch einsteigen wollen, weil das ja nochmal ein komplett anderer Case ist. Aber jetzt zuerst an Savi und an den Selbstverlag.
Case. Okay, Selbstverlag-Case. Also ich bin halt die Social Media Managerin, Marketing, PR-Chefin, also like, das Ganze bleibt halt an mir hängen. Also die ganzen Aufgaben, die eigentlich ein Verlag übernimmt, auch Interviews organisieren, Poster drucken, alles, das habe ich halt nicht. Wenn Menschen erfahren möchten oder erfahren könnten, dass ich ein Buch geschrieben habe, dann bin ich wirklich für mich selbst also auch verantwortlich, und ich musste mindestens eine Social-Media-Plattform nutzen oder einen Podcast starten, damit ich schon so meine Leute irgendwie organisiere. Und nur so funktioniert es. Also klar, man könnte natürlich auch einfach da sitzen, schreiben, Bücher veröffentlichen, aber dann erfährt es halt die Family, die besten Freunde, und das war's dann. Also man braucht auf jeden Fall, also wie gesagt, mindestens ein Social-Media-Outlet, würde ich sagen. Also zurzeit zum Beispiel, also würde ich sagen, ihr könnt gerne dagegen argumentieren. Bloß, also was ich sehr spannend finde zurzeit, ist zum Beispiel auf TikTok den Hashtag BookTok, und Leute, die sehr viele Bücher lesen und dann die besten 5 zum Beispiel vorschlagen. Das ist so ein Verkaufsargument für so viele, und das hat leider auch schon bei mir funktioniert, dass ich Bücher gekauft habe, wo ich mir am Schluss dachte, um Gottes Willen. Aber letztendlich ist es aber auch, man kann halt sehen, also dass mindestens eine Social-Media-Plattform, wenn man die in den Griff bekommt oder wenn man sich dort präsentieren kann, entweder selbst oder Bücherliebhaber oder jemand aus der Nische, was man bespielt, sieht es, dann kann das schon funktionieren.
Lass mich da noch kurz eine Rückfrage stellen. Du hast gesagt, also es braucht eine gewisse Reichweite. Das haben wir vorher auch gehört. Selbst auch beim Verlag braucht es eine gewisse Eigenreichweite. Aber wie wird daraus ein Case, dass du sagst, okay, jetzt, bei dir ist es jetzt nicht die Positionierung, weswegen du ein Buch geschrieben hast, sondern das Buch an sich ja sozusagen das Instrument der Wahl als Produkt. Wie hast du es geschafft, da die ersten Leser zu gewinnen dafür? Und wie hast du es dann auch geschafft, das zu skalieren in einer gewissen Art und Weise, damit das auch zum Business Case wird?
Letztendlich eigentlich auch nur Social Media und mich dort präsentieren. Also klar, am Anfang ist es so ein bisschen, ich kann das Buch noch verschicken und verschenken, aber das ist sehr lang und sehr mühsam. Wie es für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert hat, war, dass ich Autorenjobs, Copywriting-Jobs dadurch bekommen habe, weil ich eben schon ein Buch rausgebracht habe. Und ich verdiene dadurch mehr zum Beispiel als an einem Buch. Und also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Okay, das heißt, es gab einen Sekundareffekt sozusagen, dass du klar an dem Buch Geld verdienst, aber dadurch indirekt auch gezeigt hast, du kannst schreiben, du hast ein gewisses Talent, Social Media und auch Copywriting, und hast dadurch Aufträge für dein Freelance-Business sozusagen gekriegt. Und würdest du sagen, das hätte sich in ähnlicher Form entwickelt, wenn du eben diesen Schritt nicht gegangen wärst?
Also manche Leute hätten mich gar nicht wahrgenommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Konzepte für Dokumentarfilme geschrieben, und das ging vor allem, weil mich der Head of Media von der Filmproduktionsfirma eben so gefunden hat mit dem Buch und dann eben auch Interesse hatte. Also die Firma macht nur Dokumentarfilme, deswegen würden sie jetzt zum Beispiel aus dem Buch keinen Film machen. Aber ich habe ihm auf jeden Fall erklärt, okay, wenn irgendwann mal Geld da sein sollte oder es gibt eine Produktionsfirma, die sich dafür interessiert, oder der Bayerische Rundfunk hätte Geld oder so, dann wäre ich bereit, die Rechte zu verkaufen. Also mich hat das Buch halt in sehr coole neue Richtungen gebracht.
Darf ich ganz kurz? Das ist genau das Thema bei dir jetzt auch, das ist deine $5-Business-Card. Das ist im Endeffekt da, du hast halt das Buch jetzt genutzt für dich, um da halt deine Expertise zu zeigen. Andere konnten sich deine Expertise halt auch direkt live ansehen, weil du es in eine Produktform gegossen hast. Und dadurch hast du halt dann eigentlich deinen Umsatz gemacht. Also ähnlich wie bei uns ja auch. Also deswegen, da haben wir eine gute Überschneidung. Und dafür dient eigentlich ein Buch immer sehr gut. Also wenn ihr es einsetzen wollt für euer Marketing, dann ist es so, wie es Savi gemacht hat, genau der Weg, weil du wirst am Anfang, oder auch wenn du es mit dem Verlag rausbringst, da wird nicht allzu viel rumkommen. Also es ist kein wirklicher tragfähiger Case für einen selbst. Aber wenn du halt ein Angebot drin platzierst oder ein Angebot hast, ein eigentliches, dann kann sich sehr gut rechnen. Und dann macht es auch wirklich Sinn, diese Zeit zu investieren. Du kannst auch gleich mal sagen, wie lange du gebraucht hast, dein Buch zu schreiben. Aber das Buch, das ich selbst wirklich geschrieben habe, Startup Hacks, ich habe es in 4 Monaten geschrieben. Ich habe es wirklich schnell runtergerissen, mehr oder weniger. Aber weil ich auch den ganzen Content schon hatte. Ich hatte den kompletten Content Audio, habe mir den Audio Content angehört und während des Anhörens habe ich quasi die Zeilen runtergetippt. Und so ging das relativ schnell, um das Buch dann auf den Markt zu bringen und halt auch das Manuskript abzugeben. Anders weiter wäre es uns bei mir wahrscheinlich ewig, sich jetzt ewig in die Länge gezogen. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat, aber wahrscheinlich
ein paar Monate.
Ja. Okay.
Ich schreibe jetzt wieder an einem Buch, also auch wieder so Komödie, Dramödie, und es dauert jetzt auch schon ein paar Monate. Aber man braucht halt so viel Zeit. Und also eigentlich es gibt ja unterschiedliche Menschen. Ab und zu funktioniere ich mit Deadlines, ab und zu halt gar nicht. Aber bei so Buchsachen, ich könnte mir jetzt keine richtige Deadline setzen, weil es ist halt fertig, wenn es fertig ist.
Ich hatte eine harte Deadline und das war schon ein bisschen stressig. Also, aber es hat geklappt. Also, weil ich halt auch den Fokus setzen konnte auf das Buch. Heute, wenn ich die Möglichkeit hätte, und vielleicht, magst du noch was sagen? Wenn ich die Möglichkeit hätte, mich zwischen den 2 Optionen zu entscheiden, würde ich immer genau das gleiche wie du machen und das Self-Publishing vorziehen. Weil ihr seht schon, ich konnte euch allen ein Buch hier auslegen von mehr Erfolg und Business Storytelling, von Geschichten, die verkaufen. Das habe ich bei Startup Hacks jetzt nicht gemacht, aber auch aus dem guten Grund. Das Buch ist halt auch schon ein bisschen älter. Das hat jetzt 4 Jahre auf dem Buckel. Das hat sich ganz okay verkauft. Ich glaube, insgesamt mit den Audible-Hörbüchern, die ich selbst auch angesprochen habe, das habe ich mir damals nicht nehmen lassen. Ich hätte wahrscheinlich einen professionellen Sprecher das machen lassen sollen, weil wenn ich mir die Rezensionen anschaue bei Audible, dann sind die so, ich dachte, ja, gleich kann ich, bin ja Podcaster, ich kann das. Aber ein Buch anzusprechen ist nochmal ganz ein anderes Spielchen, als einen Podcast zu machen. Und das Buch hat aber auf Amazon gute Rezensionen, also es hat gut funktioniert, hat sich auch gut verkauft. Ich glaube, insgesamt 5.000 bis 6.000 Einheiten jetzt über die 4-5 Jahre, die es jetzt auf dem Markt hat. Aber im Vergleich dazu, mehr Erfolg mit Business Storytelling ist jetzt seit 1,5 Jahren auf dem Markt und wir gehen jetzt auf die 5.000 Einheiten schon zu, weil wir es aber komplett selbst vermarkten. Wir haben alles in der Hand. Beim Verlagsdeal hast du das nicht. Der Verlag steuert alles, der Verlag setzt es bei Amazon, listet es bei Amazon. Du kannst nicht selbst Ads schalten. Du hast alles nicht unter Kontrolle. Also du hast auch die Daten vor allem nicht, um Entscheidungen zu treffen. Wenn du das Buch selbst vermarktest, die eigenen Sales Funnels aufbaust, die Kampagnen aussteuerst, also alles machst, hast du genau die Daten und siehst genau, wo solltest du Geld ausgeben, wo solltest du kein Geld ausgeben und wie rechnet sich dann der Business Case für dich? Weil uns kostet das Buch, wir haben, glaube ich, die letzte Charge, die wir drucken haben lassen, waren 3.000 oder 4.000 Stück, hat uns jetzt all in all, also mit Logistik, ich glaube 2 Euro irgendwas gekostet und wir haben, und das ist wahrscheinlich ganz spannend für euch, wie wir die Vermarktung machen, wir haben einen Free Plus Shipping Funnel, bedeutet am Ende, wir verschenken das Buch nicht, also fast, das Buch an sich kostet 0 Euro, aber du beteiligst dich an den Logistik- und Versandkosten, weil sonst wäre das für uns ja schon wieder eine Vorleistung, in die wir gehen müssten. Also es sind 6,50, wenn du es online kaufst, haben aber da, und das ist wichtig, einen Upsell platziert, ein digitales Produkt, das ist bei uns die Business Storytelling Blaupause, die du kaufen kannst für 50 Euro im Verkaufsprozess und dadurch schaffst du es halt dann, dass du sehr profitabel mit so einem Buchfunnel, wie man es am Ende nennt, agieren kannst. Weil wir hatten vor kurzem erst unseren großen Community-Event von Geschichten, die verkaufen, die Goldene Feder, da habe ich das Ganze auch präsentiert, diesen Buchcase. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt, Adspend hatten wir auf das Buch, wahrscheinlich jetzt noch ein paar Euro mehr, 15.000 Euro, lass es 15.000 Euro sein, also nur auf das Buch, wie wir das Buch beworben haben. Und ein Umsatz, was wir aber rausgeholt haben, ist verzwanzigfacht, also leicht. Also da habt ihr wirklich, wenn ihr das richtige Produkt, das richtige Offer, das richtige Angebot habt. Und unser Angebot ist natürlich, dass die Weiterbildung bei Geschichten, die verkaufen, angeboten wird. Der komplette Call to Action in diesem Buch geht darauf, dass du ein kostenfreies Beratungsgespräch mit Dima, er sitzt hier im Publikum, der arbeitet bei uns in der Beratung, oder mit mir oder mit Uwe oder mit einem unserer anderen Berater machst, um dann tiefer einzusteigen, die Ausarbeitung zu besprechen, also dein eigenes Storytelling für deine Unternehmung, für deine Brand eben auf die Straße zu bringen. Und dadurch rechnet sich dieser Case für uns extrem. Und dann kann ich auch ein Buch empfehlen. Ich würde nie im Leben ein Buch empfehlen, wenn du kein wirkliches skalierbares Produkt dahinter hast, weil dann kannst du die Zeit sparen oder das Geld sparen. Wir haben das Buch mit einem Ghostwriter entwickeln lassen und das kostet ein paar Euro. Also ich glaube, so jetzt roundabout hat uns das Buch nur fürs Schreiben, also nur die reine Schreibleistung 20.000, 25.000 Euro gekostet, nur das Buch entwickeln zu lassen, wirklich. Und da muss dann schon der ganze Business Case passen, damit du sagst, okay, das investiere ich jetzt, ich habe das Geld, um es ins Marketing zu geben, um dann hinten raus auch noch genug Umsatz zu machen.
Ich musste vorher übrigens grinsen, weil du gesagt hattest, es hat dich so lange gedauert, von dem Audio zum Text zu kommen, und ich die Story kannte, wie du dann verzweifelt das versucht hast, innerhalb von einer Woche einzusprechen und das nochmal ganz anders war. Aber ich finde den Case super spannend. Er unterscheidet sich ja in der Monetarisierung jetzt nicht so sehr von dem Ziel, aber von der Herangehensweise zu deinem ersten Buch extrem. Ja. Wie würdest du denn nochmal im Vergleich dazu den ersten Case beschreiben? Wie hat es da funktioniert? Weil da hattest du ja viel weniger Einflussmöglichkeiten, aber es hat ja trotzdem zu deiner Reichweite beigetragen, zu deiner Reputation. Wie würdest du da das nochmal im Vergleich beschreiben?
Das Ding war, ich hatte bei Startup Hacks auch schon eben ein Businessmodell. Also da war halt die Beratung dann mein Business, also der Upsell oder die Möglichkeit, dann mich halt als Berater zu platzieren, um Beratungsaufträge oder in dem Fall Menschen in den Startup Hacks Accelerator, wie er damals hieß, reinzubekommen. Das war ein Coaching-Programm, ein digitales Coaching-Programm für Gründer, für angehende Gründer. Und das war damals der Business Case. Und deswegen, ihr könnt gerne dann später auch mal reinschauen. Der Schluss von dem Buch ist ein kompletter Sales Letter noch, der dann darauf einzahlt, dass du dich eben bei mir meldest und dass du eben eine Zusammenarbeit mit mir machst. Das war der Case damals, aber das Problem war, ich hatte halt weder Daten, weder Möglichkeit, irgendwie das Marketing groß zu beeinflussen. Ich konnte halt nur selbst eben Social Media machen, ich konnte meinen Podcast nutzen, all das, aber weiter ging es dann nicht. Also ich konnte dann nicht die Rechnung aufstellen und sagen, ich gebe jetzt eben wie bei uns 6,50 Euro aus oder 5 Euro plus noch den Marketing-Spend und verdiene x Euro damit. Das ging einfach nicht, weil ich die Daten nicht hatte. Und mit mehr Erfolg mit Business Storytelling, da haben wir einfach die Daten.
Ich glaube, diese Ungewissheit ist halt das Problem, weil du kannst ja nur KPI-driven Marketing machen, wenn du eben auch weißt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und beim Verlag ist es ja doch dann so, meistens, dass man erst ein paar Monate später überhaupt weiß, wie viele Bücher sind verkauft worden und dann aber auch nicht zurückverfolgen kann, auf welche, was hat funktioniert in diesen 6 Monaten, sondern ja, man kriegt eine Gesamtzahl irgendwann ausgeliefert. Und ich würde noch ganz kurz ergänzen wollen, bei dem Buch Sidepreneurship war es zum Beispiel auch ein ganz spannender Case, weil unser Ziel war es ja, ich hatte es vorher angedeutet, mit Multiplikatoren ins Gespräch zu kommen, wo es vielleicht anders schwieriger geworden wäre. Und das nächste Ziel mit dem Buch war, wo wir die Studie hatten, war ganz gezielt zu versuchen, einen Lehrauftrag zu kriegen an der Hochschule, um zu sagen, hey, wir können dieses Thema auch nochmal platzieren, das dann auch schließlich und endlich funktioniert hat hier in München, wo wir dann Studiengang Sidepreneurship, ein Modul innerhalb des Entrepreneurship-Studiengangs gekriegt haben und dem Thema einfach auch deswegen auch nochmal viel mehr Aufmerksamkeit geben konnten. Das heißt, Ziel dahinter war jetzt nicht unbedingt in der Form, mich als Lehrbeauftragter zu platzieren, weil das ist auch kein Business Case, aber es war halt super wichtig zu sagen, hey, dieses Thema findet Einklang in die Entrepreneurship-Lehre. Und so muss man sich, glaube ich, immer überlegen, was ist der Case dahinter. Und jetzt wäre es ganz spannend, nochmal zu hören, also wir haben jetzt so ein bisschen die Funnels, die Ziele abgesteckt. Aber war euch das von vornherein klar, dass ihr das so machen wollt? Oder war es dann auch dieses, also ich kann mir vorstellen, zur Einschränkung beim zweiten Buch war es dir klar, wie es funktioniert, Bernhard, aber auch Savi bei dir, war es euch beiden vorher klar, dass ihr da rauskommt, dass dieses Ziel aufgeht? Oder war es, also habt ihr euch irgendwo anders informiert darüber schon? Oder war es dann wirklich so auch so ein bisschen ausprobieren? Weil dafür stelle ich mir das vor, ist ziemlich schwierig, weil, wie ihr das beschrieben habt, die Zeiträume sind ja sehr lang. Das heißt, man testet ja nicht einfach mal kurz ein Buch zu schreiben, das rauszubringen und dann klappt es oder klappt es nicht, sondern da steckt ja auch viel Arbeit dahinter und viel Investment in dem Fall.
Also, ob es funktioniert, nein. Also gar nicht klar. Ich habe so ein paar YouTube-Videos angeschaut, was Leute gemacht haben, die ein Buch rausgebracht haben über Self-Publishing. Auch so ein bisschen ins Blaue einfach. Aber ich habe mich einfach getraut und...
Ich glaube, das ist genau das Wichtige, den ersten Schritt zu gehen, um das vielleicht abzufedern, um das erstmal auch runterzubrechen für euch vielleicht, auch für die Teilnehmer, die heute live dabei sind oder auch du, der gerade zuhört, das Ganze vielleicht auch mal als Projekt ein bisschen einzustampfen, nicht unbedingt halt ein ganzes Buch zu schreiben, sondern ein Kapitel rauszulösen und das Ganze erstmal als E-Book rauszubringen und zu schauen, kommt das Ganze bei meiner Zielgruppe an? Findet meine Zielgruppe das spannend? Kann ich damit weitermachen? Und wenn du den Case aufsetzen kannst, dann glaube ich, macht es Sinn, den nächsten Schritt zu gehen und halt dieses komplette Produktbuch dann auf den Markt zu bringen. Aber hey, bei Startup Hacks war mir das überhaupt nicht klar. Ich war da komplett, ich hatte keine Ahnung. Es war wirklich so, funktioniert es nicht. Es war ein mega Stress, dieses Buch zu schreiben. Ob ich es nochmal machen würde, wahrscheinlich nicht. Also selbst wirklich das komplette Produktbuch auf den Markt zu bringen, jetzt den zweiten Weg mit einem Ghostwriter zu gehen, definitiv, das würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Werden wir bestimmt auch machen. Selbst wirklich diese Zeit zu investieren und du musst ja alles andere liegen lassen am Ende. Also es ist ja alles andere, was halt sonst noch stattfindet. Der ganze Fokus geht halt in dieses Buch rein. Das war bei euch wahrscheinlich auch so. Auch wenn es jetzt vom Umfang geringer war, ist ja trotzdem der Fokus komplett committed auf dieses Buch und du bist halt gar nicht irgendwie greifbar für alles außenrum. Also auch für deine Familie etc. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe den Abgabetermin, das war 28. Januar 2019 und in der Zeit war ich in Kapstadt mit meiner Familie und wir waren eigentlich zum Urlaub da, aber ich musste halt dieses Buch fertig kriegen und das war halt für meine Familie und auch für die Freunde, die dabei waren, war ich halt nicht präsent. Also ich war halt im Kopf dauernd woanders und ich war halt dauernd irgendwie vor meinem Laptop am Schreiben und das würde ich nicht mehr so machen.
Ja, man stellt sich so schön vor, so eine Workation, so ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen Inspiration tanken am Tag, am Abend noch ein bisschen schreiben. Also auch bei uns war das eher so Deadline getrieben dann, weil irgendwann der Verlag dann halt sagt, ja, aber jetzt muss mal fertig werden. Also und ja, das ist dann schon, glaube ich, nochmal, wie du sagst, von der Fokussierung einfach halt auch ein anderes Thema, weil man nicht so viel anders machen kann in der Zeit, klar. Gibt es denn so vielleicht so ein Hack, den ihr teilen wollen würdet, wenn man jetzt vorhat, ein Buch rauszubringen, um einfach die Chancen zu erhöhen, dass es ein Erfolg werden könnte? Sagen wir es mal so vorsichtig.
Die Idee testen bei Freunden, Family, Arbeitskollegen, auch einzelne Kapitel mal ein bisschen weitergeben. Also nicht die, die zu viel verraten, aber sich da auch Feedback holen. Und ich habe auch gelernt von unterschiedlichen Leuten. Es gibt Menschen, die lesen halt gar nicht und die geben dann auch natürlich das schlechteste Feedback. Und dann gibt es Leute, die lesen unglaublich viel und können dann sehr unterschiedliches Feedback geben. Und dann gibt es die Linguisten, die man natürlich im Freundeskreis hat, die erörtern dann das, oh Gott, Sabi, was machst du? Und deswegen aber so viele Meinungen man hat, man kann sich dann schon so ein bisschen ein sehr gutes Feedback so zusammensammeln und dann eben daraufhin auch Sachen ändern. Weil letztendlich soll das Buch ja auch gelesen werden und auch nicht so anstrengend gelesen werden, sondern man soll ja auch irgendwie was mitnehmen wollen und Freude dabei haben.
Also ich würde immer empfehlen, mit einer eigenen Reichweite zu starten. Also erstmal mit einem Content-Format rauszugehen auf der Plattform, wo sich mit der größten Wahrscheinlichkeit eure Zielgruppe aufhält, also anhand einer Buyer-Persona oder einem Kundenavatar, wie auch immer ihr es nennen wollt, damit ihr zielgerichtet diese Plattform bespielen könnt mit Content, baut euch eine Reichweite auf, weil das ist wesentlich, ist natürlich auch Arbeit, keine Frage, Content zu produzieren. Kostet Zeit, kostet Arbeit, aber das wäre der erste Step, die Zielgruppe, eine Community aufzubauen, die euch, euer Thema und das Produkt an sich feiert. Also euch und für das, was ihr steht, für eure Positionierung. Und dann ist der nächste Schritt, wenn ihr eben diese Reichweite habt und diese Community aufgebaut habt, wird's euch viel leichter fallen, da dann dieses Produktbuch reinzulaunchen, weil ihr schon mal Abnehmer habt. Und ihr könnt testen, das ist das Schöne, ihr könnt wirklich A, B testen, sprich, ihr habt das erste Kapitel. Und das könnt ihr Probe lesen lassen und ihr könnt Feedback einsammeln, Live-Feedback von den Menschen, die es wirklich interessiert und die so eine Connection schon zu euch aufgebaut haben, als Personal Brand oder eben als Podcast-Host oder als YouTuber oder was auch immer, die euch dann ehrliches Feedback geben, dass ihr direkt sehr agil da einfließen lassen könnt. Und dann kommt ihr immer näher, dass ihr das perfekte Produkt rausbringt. Das zählt nicht nur für ein Buch so, das ist auch, wenn ihr Produkte rausbringt. Also egal, ob es digitale Produkte sind, ob es Apps sind, egal was. Wenn ihr eine Community habt, mit der ihr testen könnt, wo ihr auch Iterationen dann durchführen könnt, also wirklich verschiedene Testings machen könnt, dann kommt ihr immer näher zu dem eigentlichen Hauptprodukt am Ende, das dann fast perfekt ist. Noch nicht immer nicht, aber es ist schon fast perfekt. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf zum Schreiben, der mir extrem geholfen hat, parkt das Auto immer bergabwärts. Das bedeutet ganz einfach, ihr hört mit einem Kapitel auf zu schreiben. Das gilt auch für längere Blogbeiträge, das gilt für E-Books, die ihr schreibt. Ihr parkt das Auto mitten in der Hälfte. Das heißt, euer Auto ist euer Stift oder eure Tastatur und ihr schreibt das Kapitel nicht zu Ende. Weil das Problem ist, wenn ihr ein Kapitel zu Ende schreibt, müsst ihr ein neues Kapitel beginnen und da seid ihr komplett blank erstmal. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Hört ihr aber mitten im Kapitel auf, wisst ihr schon ganz genau, wie es weitergeht. Ihr kommt viel schneller wieder in den Flow, in den Schreibflow. Und mein Ziel damals war es, jeden Tag 10 Seiten zu schreiben. Das ist echt nicht einfach, 10 Seiten auszuspucken, die halt auch Qualität haben, die halt auch wirklich gut sind. Und das hat mir extrem geholfen, dieses Auto einfach immer bergabwärts zu parken, einzusteigen und dann einfach losrollen zu lassen.
Also ich glaube, so dieser MVP-Approach sozusagen, zu sagen, ich entwickle auch mein Produkt mit der Zielgruppe, ist, glaube ich, super wichtig. Habe ich letztens auch erst wieder einen spannenden Case gesehen, wo der Autor super stolz war auf seinen Titel, auf sein Buchcover und tatsächlich auch schon Leser hatte und der Inhalt sehr gut gematcht hat mit den Leuten, aber es dann gescheitert hat, als er das vorgestellt hat, haben wir gesagt, ja, aber das stellen wir uns ja gar nicht darunter vor. Worum geht's denn jetzt plötzlich in dem Buch? Also, dass es halt schon mit solchen Dingen anfängt, zu sagen, hey, wenn ich wirklich den Anspruch auch treffen möchte, dann sollte ich das mit der Zielgruppe entwickeln, um sicherzustellen, dass ich auch einen möglichst großen Match habe mit meiner Zielgruppe.
Ganz kurz da noch was dazu. Wir haben gerade ein komplett neues Produkt gelauncht bei Geschichten, die verkaufen. Das ist der Storytelling Coach. Wir bilden jetzt Coaches aus im Bereich Business Storytelling, weil wir gesehen haben, wir ganz viele Anfragen von Unternehmen bekommen, wirklich von Großen, von Mittelständlern, von Agenturen, die im Bereich Storytelling Workshops durchführen möchten innerhalb der Company. Also einfach ihr Sales-Team Storytelling getrieben agieren lassen wollen am Markt, das Marketing-Team, einfach bessere Geschichten draußen am Markt zu erzählen. Und dieses Produkt machen wir genauso nach diesem Ansatz. Das Produkt gab's bis vor einer Woche noch nicht. Aber wir haben die ersten 10 Leute reinverkauft. Bedeutet, wir haben 10 Menschen begeistern können für dieses Produkt. Das war schon unsere interne Community, die schon andere Weiterbildungen bei uns gemacht haben, bei Geschichten, die verkaufen. Konnten die aber begeistern, dass sie den Storytelling-Coach mit uns machen. Und wir entwickeln dieses Produkt jetzt live mit diesen ersten 10 Teilnehmern. Und es ist genauso wie dieses Buch, dieser MVP-Ansatz. Wir können dieses Feedback perfekt nehmen und immer in dieses Produkt einfließen lassen, sodass wir ein fast perfektes Produkt für die Zielgruppe bauen am Ende. Und das lasst euch halt einfach, es schränkt einfach den Raum eines möglichen Fails extrem ein. Und das Gute ist, mit so einer bezahlten Produktentwicklung, wie man das Ganze nennt, habt ihr schon mal im Vorfeld Umsatz gemacht und zwar nicht unerheblich, wenn ihr in einem Hochpreissegment unterwegs seid und ihr entwickelt es nicht im stillen Kämmerlein. Weil stilles Kämmerlein ist das Schlimmste, was du machen kannst. Idee für dich behalten, was du vorhin auch gesagt hast, Sabi, mit dem Netzwerk, mit Freunden, Bekannten zu sprechen. Das war mein größter Fehler früher, meinen ersten Startups, die ich gegründet habe. Da gab es eine Situation, jetzt kurze Storytime von mir. Ich saß bei einem Italiener mit 2 Business Angels, die investieren sollten in diese Firma. Und neben mir habe ich mitbekommen, dass 2 andere Gründer saßen. Und damals hatte ich ein Startup, das hieß Stylester. Das war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Experten. Also Friseurtermine buchen, Nagelstudio. Ihr fragt euch jetzt, was ich damit zu tun habe. Das habe ich mich danach auch gefragt. Ich habe aber den Markt gesehen. Und als ich ihnen das gepitcht habe und die das dann laut erzählt haben und gesagt haben, hey, da drüben sitzen ja 2 Jungs, was ich gehört habe, haben die auch eine Ahnung, lass uns mal die Idee erzählen. Und ich so, nein, das können wir doch nicht machen, auf keinen Fall. Die machen das dann nach. Das ist der größte Fail, den ihr machen könnt. Wenn ich euch ein Learning mitgeben kann, sprecht mit so vielen Leuten wie nur möglich, die sich auskennen. Nicht mit der Familie, nicht mit Freunden, weil die geben euch immer ein schlechtes Feedback. Weil die wollen euch ja, die wollen, dass es euch gut geht. Sprecht mit den Leuten, die euch ein ehrliches Feedback geben. Die wirklich sagen, das ist kompletter Bullshit, würden wir nie kaufen. Komplett die falsche Richtung, mach was anderes oder sagen, geile Idee, dahin soll es gehen.
Familie und Freunde sind manchmal auch zu nett. Ja, und wollen einen pampern und sagen, ach ja, Schatzi, das passt schon und so. Und das stimmt, also von fremden Leuten bekommt man manchmal wirklich das beste Feedback. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, welche fremden Menschen lesen das Kapitel von einer Person, die sie gar nicht kennen? Das ist halt immer so ein bisschen das Schwierige.
Community, ja. Ja. Also eben über Social, über deinen Podcast, egal was. Deswegen ist so eine Anfangs-Community und die kann super klein sein. Es müssen keine tausenden Leute sein. Wenn ihr da ein paar Leute drin habt, die committed sind, die euch das feiern, was ihr tut, und das sind am Anfang immer diese Raving-Fans, diese ersten 100, diese ersten 1000, die sind da, die sind nicht da wegen der Reichweite und wegen der Masse und weil schon irgendwie 1000 andere Leute da sind, die sind da wegen euch. Und die investieren dann die Zeit, wenn ihr eine Umfrage macht, wenn ihr denen einfach das erste Kapitel zuschickt, die sind dabei und um die geht's, die braucht ihr. Aber die müsst ihr halt aufbauen. Und dafür müsst ihr im besten Fall ein Format entwickeln, wo ihr über Social Media rausgeht, wo ihr euch ein Newsletter aufbaut, so wie es Peter auch macht mit Sidepreneur. Die Sidepreneur-Community, ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ist so eine wertvolle Community, weil es geile Menschen sind. Man sieht es hier, die Menschen, die im Publikum sind, die sind gründungsaffin, die haben Bock, was zu gründen. Und wenn du mit denen natürlich Umfragen startest, wenn du da versuchst, Feedback reinzuholen, dann sind die da relativ schnell dabei, weil du hast schon ganz viel gegeben, du bist ganz viel in die Vorleistung gegangen und erst beim fünften Mal forderst du einen Gefallen wieder ein. Ganz ein bekanntes Buch, Gary Vaynerchuk, hier mit Hook und Punch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ist schon echt ein bisschen älter, aber da geht es auch darum, dass du erstmal sehr viel gibst, bevor du was einforderst. Und wenn du das schaffst, dann hast du eine super Basis, mit der du arbeiten kannst.
Dann lass uns doch jetzt mal zu einem vorläufigen Ende kommen, weil ich glaube, es gibt sicherlich noch die eine oder andere Frage. Aber bevor wir jetzt hier mit den offiziellen Fragen von mir enden, vielleicht auch noch die Gelegenheit einfach, wo kann man mehr über euch erfahren und was sind so die besten Anlaufstellen, um sich mit euch auszutauschen?
Also am besten über LinkedIn. Also ich antworte eigentlich auf jede Anfrage und ich bin so viel auf Instagram. Also das wären so die besten Orte, wo man mich findet. Genau.
Die einzigste Bitte, die ich heute an euch habe, ist, wenn ihr Podcast-Hörer schon seid, das nehme ich an, weil ihr vielleicht den Sidepreneur-Podcast hört, dann hört unbedingt mal in den Geschichten, die verkaufen Podcast rein. Wir machen den jetzt mittlerweile schon im vierten oder fünften Jahr, haben über 300 Folgen, teilen alles wirklich zum Thema Storytelling, zum Thema Content-Marketing, Copywriting, also alles, wie du guten, organischen Content produzierst. Und wenn ihr uns da ein Follow gibt, wenn ihr da den Podcast abonniert, dann sind wir super happy. Und ansonsten, ähnlich wie bei dir, Sabi, LinkedIn ist meine Kernplattform, also meine Prio-Plattform. Da erwischt ihr mich immer mit dem Klarnamen Bernhard Kalamer. Da findet ihr mich eigentlich überall. Und ich freue mich sehr, damit mit euch zu connecten. Oder wenn ihr in Zukunft Hörer des Podcasts seid.
Dann schon mal vielen Dank für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, also dem Thema sich nochmal anzunähern aus verschiedenen Perspektiven.
Du möchtest noch mehr übers nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.